Willkommen zu Intim und Laut, einem Blick-Podcast über Liebe, Beziehungen und Sex, wo wir eben intim und laut reden und nicht durch die Blumen durch. Mein Name ist Sandra Casalini. Ich habe die Ehre und Freude, den Podcast zu hosten. Und in unserer allerersten Folge reden wir über eine der wichtigsten Fragen, wenn es um Intimität überhaupt geht. Nämlich, was ist eigentlich guter Sex? Und ich habe Gott sei Dank jemanden mit mir im Studio, der mir die Frage wird beantworten. Ramona Zenger, Psychologin, Paartherapeutin. Hallo Ramona.
Hallo Sandra, danke vielmals für die Blumen vom Anfang. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage so allgemeingültig beantworten kann, aber ich bin sicher, dass wir eine spannende Diskussion werden haben. Und vor allem nimmt es mich dann auch sehr wunder zum Hören, was denn du denkst.
Du sagst, es ist unglaublich schwierig, den weiten Term guten Sex zu definieren. Darum fangen wir doch mal auf der anderen Seite an. Was ist denn schlechter Sex? Weil du hast ja eigentlich täglich mit schlechtem Sex zu tun, oder?
Ja, schlechter Sex. Ich glaube, wie guter Sex kann man auch schlechten Sex nicht einfach so definieren für uns alle, weil wir ja alle einfach so unterschiedlich sind. Und du hast jetzt gesagt, denkst denn du, dass ich ständig mit Paaren zu tun habe, die schlechten Sex haben?
Ja, wieso kommen die sonst zu dir in Beratung?
Das ist eine gute Frage. Und zwar kommen natürlich Paare zu mir, vielleicht weil sie wirklich unzufrieden sind mit ihrer Sexualität in der Beziehung. Oder halt auch, weil sie vielleicht nicht mehr so viel Sex haben. Also wie das die Frequenz sehr fest abgenommen hat. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Vielleicht kommen wir zu denen noch. Aber nicht unbedingt nur, weil der Sex schlecht ist. Oder manchmal wird er ja auch von einer Person als nicht zufriedenstellend erlebt und die andere Person ist eigentlich ganz zufrieden damit.
Also wenig Sex ist nicht unbedingt schlechter Sex?
Nein, ich würde nicht sagen. Denkst du?
Also es ist eine wunderbare Kollegin von dir, die kanadische Sexologin Peggy Kleinplatz, die sich ja spezialisiert hat auf Menschen, die wenig bis kein Sex mehr haben. Und sie sagt, die Menschen, die wenig bis kein Sex mehr haben, haben das, weil sie eben zu viel schlechten Sex gehabt haben. Also so wie, ich weiss nicht, du gehst in eine Beiz, du findest Beiz super geil, es ist eine mega schöne Atmosphäre, Drinks sind gut, aber es gibt halt einfach immer nur lauwarme Suppe und irgendwann bestellst du einfach keine lauwarme Suppe mehr.
Logisch, ich stimme ihr da auch total zu, oder? Dass wenn die Sexualität nicht so ist, wie man es uns wünscht, dass die Lust abnimmt. Aber ganz grundsätzlich würde ich eben schon auch sagen, dass es natürlich auch andere Gründe gibt. Also allein nur schon unsere Biologie sorgt einfach dafür, dass wir in den ersten Monaten von einer Beziehung 24/7 Lust haben und wollen Sexualität mit der anderen Person haben. Und das allein nimmt einfach schon ab. Und was du vielleicht ein bisschen angepeilt hast, ist wie so das Thema Sex worth having. Hast du an das gedacht?
Genau.
Ja, genau. Und ich finde, das ist etwas Wichtiges, vielleicht schnell zum Erklären. Sex worth having heisst wie, hat ein Paar oder eine Person dann vielleicht keine Lust einfach auf den Sex, den sie gerade haben? Also, anders gesagt, ist der Sex wert, zu investieren, um sich zu entspannen. Manchmal muss man sich ja ein bisschen darauf einlassen. Und wenn man denkt, die Sexualität in der Beziehung ist es nicht wert, dann ist wie auch verständlich, dass man sagt, ja, nein, dann lese ich lieber mein spannendes Krimi-Buch zum
Beispiel. Also schlechter Sex. Hast denn du eine Definition für schlechter Sex?
Das Bedürfnis ist natürlich so, dass ich jetzt wie könnte sagen, oder? Es gibt die Kriterien und dann weiss man, habe ich guten Sex oder habe ich schlechten Sex? Und leider gibt es die wie nicht, oder? Und es ist so eine häufige Antwort auf so Fragen, weil wir einfach zu individuell sind. Und sexuelle Präferenzen gibt es wie Sand am Meer. Und darum, nein, ich kann dir leider keine Definition geben.
Ich habe eine. Ich habe tatsächlich, seit ich ganz jung bin, habe ich so eine Symbolgeschichte, Anekdote in meinem Kopf für schlechten Sex.
Jetzt nimmt es mich sehr wunder.
Und es ist so, wobei ich will im Fall zuerst ganz schnell etwas definieren. Wenn wir von Sex reden und auch wenn wir von schlechtem Sex reden, reden wir immer von einvernehmlichem Sex. Und wir reden auch von einvernehmliche einzelne sexuelle Handlungen. Also, er hat mich ganz fest überredet für etwas, was ich eigentlich nicht wollte. Ist nicht schlechter Sex, es ist Missbrauch.
Oder? Ja, korrekt.
Einfach, dass wir bei dem noch ein bisschen klar sind. Und die Anekdote geht zurück auf meine Jugendtage. Apropos. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagt, in meiner Teenagerzeit habe ich einen geilen Sex gehabt. Entschuldigung, du.
Ich glaube auch nicht. Vielleicht gibt es Männer, aber
aber da sind wir ja schon mal einen Schritt weiter, oder? Ich glaube, guter Sex hat sehr viel auch mit Erfahrung zu tun.
Nur schnell, ganz etwas Kurzes da ist mir gerade eingefallen. Und zwar weiss man, dass Männer aber in ihren ich glaube, 20er, 30er ihre beste Sexualität erleben. Und bei den Frauen ist es aber viel später. Ich glaube, bei Frauen ist es sogar ab 50, also so wie in den 50er Jahren. Also 50er Jahre von den Menschen. Nicht zurück in den 50er Jahren, oder?
Oh, aber der Gap finde ich jetzt gerade ein bisschen heftig. Grundsätzlich ja. Würde ich eben sagen, Frauen nehmen da junge Männer, aber so mit 20 Jahren finde ich das schon gerade ein bisschen
schwierig. Ist gerade ein bisschen heftig,
gerade
oder?
Ein bisschen, ja, genau. Also lass mich meine Anekdote erzählen.
Ja, sorry.
Also, ich bin in meiner Jugendzeit ins Gymnasium gegangen, wo ein Internat war.
Mhm.
Wir haben in unserer Klasse ein Bärchen gehabt.
Mhm.
Und die sind jeden Mittag aufs Zimmer gegangen. Er hat, glaube ich, ein Einzelzimmer gehabt. Und haben Sex gehabt. Die haben nie zu Mittag gegessen. Sind auch beide sehr dünn gewesen.
Gewusst, dass die immer Sex haben? Sorry für
so. Es ist im Fall, ich sag dir, es ist wie so ein Klassenprojekt gewesen. Okay. Weil das Ziel von dem Mittagsex war, dass sie, das Mädchen, endlich mal einen Orgasmus hat. Oder dass er das endlich einmal schafft, sie zum Orgasmus zu bringen. Und es ist wirklich, in der ersten Stunde sind alle Mädchen dann so her und ich so, und. Und sie so enttäuscht das Kopfschütteln. Und so ein bisschen, ja. Und das ist für mich ehrlich, schon damals und denkt, leck du mir, so ein Stress.
Und der Bub oder der Jugendliche tut mir total leid, der ist ja so unter Druck.
Ja, also unglaublich, oder? Aber ich habe mit irgendwie 16, 17 schon gedacht, das kann nicht sein, dass die verkrampfte Jagd nach einem weiblichen Orgasmus das ist, was ist, oder? Seither ist es wirklich eins der Sinnbilder für wirklich schlechten Sex in meinem Kopf.
Mhm. Du bringst jetzt so aufs Thema Orgasmus beim Sex, oder? Ist dann für dich der Orgasmus total zentral, wenn du Sex hast?
Ich finde, ganz ehrlich, der Orgasmus beim Sex ist absolut total unwichtig. Wobei ich jetzt auch mal einfügen muss, ich habe nicht so ein Problem damit. Und wenn ich das so sage, ist es wie wenn ich als irgendwie Milliardärin dir würde sagen, weisst, Geld spielt so überhaupt keine Rolle, das sagen immer Leute, die es haben, oder? Also wenn du jetzt nicht so ein Problem hast, kannst du gut sagen, es ist total unwichtig.
Ja.
Aber ich finde, ganz grundsätzlich ist ja das Spannende am Sex mit einer anderen Person ist die andere Person. Orgasmus kannst du auch allein.
Das stimmt. Und meistens für, ich sage jetzt mal, weibliche Personen, die sich weiblich verstehen, ja fast einfacher allein.
Viel einfacher. Ich scheine aber tatsächlich mit meiner Meinung nicht so wahnsinnig mehrheitsvertreten, weil wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Hörerinnen und Hörern auf unseren Kanälen und da sagen 57% doch, ein Orgasmus gehört total dazu beim Sex und nur etwa 27% sagen, es ist total wurscht.
Also bist du in der Minderheit?
Ich bin total in der Minderheit, leider.
Und weißt du, Geschlechterverteilung in dieser Umfrage?
Nein, wir haben es nicht.
Gut, ja. Okay.
Erfasst.
Mich erstaunt es in dem Sinn nicht, dass so viele angeben, das ist für sie sehr zentral. Hätte ich jetzt auch so gedacht, dass in einer Umfrage das rauskommt. Aber das Spannende finde ich ja wie dann so der Abgleich, wie es in der Realität ist. Weil in der Realität haben wir einen mega grossen Orgasmus-Gap bei Männern und Frauen. Ich rede jetzt da einfach ganz normativ von Männern und Frauen, weil die Studie halt so gemacht ist, aber ich will in dem Sinn niemand ausschliessen aus dem. Aber in der Realität haben, wenn Menschen Sex haben, haben Männer in 70-90% der Fälle einen Orgasmus und Frauen 40-50%. Laut einer Studie, die ich gerade letztens rausgesucht habe. Und das ist ja schon sehr interessant, oder? Das anscheinend ist es für ganz viele sehr wichtig. Und ich nehme an, dort sind auch Frauen drunter, oder? Die gesagt haben, ja, es ist zentral. Aber es ist in der Realität gar nicht so.
Oder es wäre zentral.
Oder es wäre halt zentral, genau. Aber in der Realität ist das gar nicht so.
Aber was liegt denn das? Ja. Wo ist denn der Orgasmus? Ich meine, ist das anatomisch? Oder ist das im Kopf?
Also ein ganz grosser Teil ist wie die Ursache auch anatomisch, dass für Männer ist es wie einfacher zu dem Punkt zu kommen, also wie der männliche Körper oder Genitalien ist da wie so einfacher. gestrickt kann ich jetzt fast nicht sagen, aber einfacher gebaut sozusagen, dass es einfacher ist. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wo hat es da, wieso...
Darf ich dir widersprechen in diesem Punkt? Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich total einfacher ist, für einen Mann zum Orgasmus zu kommen wie für eine Frau. Aber bei dieser Art von Sex,
Penetration.
Wir richtig als normalen Sex empfinden und halt die meisten haben, ist es einfacher für einen Mann, weil es innen raus bringt einer Frau jetzt einfach nicht so wahnsinnig viel, oder?
Genau. Da ist mir jetzt gerade etwas, eine Story eingefallen. Und zwar, ich bin vor ein paar Wochen an einem Sex-Pub-Quiz gewesen, was übrigens eine super Sache ist. Und dort ist wie ein Quiz über sexuelle Fragen, Sexualität, Liebe, Intimität. Und das wird geführt von SexologInnen. Und man kann dort Fragen stellen über Sexualität. Und sie haben gesagt, eine Frage, die jedes Mal gestellt wird, in jeder Veranstaltung, und die machen das schon seit Jahren, ist, dass Frauen die Frage stellen, wie kann ich mit Penetration zum Orgasmus kommen?
Und die Antwort ist?
Zuerst nimmt es mich wunder. Ich sage dir nachher die Antwort, was sie gesagt haben. Aber zuerst nimmt es mich wunder, was du über das denkst. Dass jedes Mal stellen Frauen diese Frage.
Ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viel Bilder, die wir im Kopf haben, dass irgendwie dass der vaginale Orgasmus versus ein klitoraler Orgasmus und der zweite, der vaginale ist quasi mehr wert,
genau,
weil du musst. Und dann das Märchen von dem G-Punkt, wo kein Mensch weiss, ob es den eigentlich gibt und wo der eigentlich ist.
Genau.
Und ganz ehrlich, ich glaube, also ich würde mir die Frage so gar nicht stellen, weil spielt es denn überhaupt eine Rolle, ob ich vaginal zum Orgasmus komme oder klitoral? Es ist doch scheißegal. Ich muss es einfach irgendwie können kommunizieren.
Genau, super Punkt. Und vielleicht hat es ja da auch einen Einfluss, oder? Dass du jetzt wie nicht 20 bist, sozusagen, dass du wie mehr Erfahrung
leider,
hast. Genau, leider nicht mehr 20. Aber durch das, wie das auch hast können mehr reflektieren und vielleicht auch der Druck, wie kleiner ist für dich, oder? Dass du nicht mehr das Gefühl hast, wenn du Sex hast, ich muss jetzt dem Mann beweisen, dass ich da durch Penetration einen Orgasmus habe und dass er so gut ist. Ich sage jetzt mal so ganz plakativ gesagt, oder? Und du hast noch die Antwort wissen. Die Antwort ist sehr spannend, weil da weiss ich aber leider die Prozentzahl nicht mehr, aber für ganz viele Frauen ist das anatomisch schwer. Also ist es wirklich eine riesige Sache, durch Penetration allein einen Orgasmus zu haben. Man kann das lernen. Also wie genau, weiss ich ehrlich gesagt nicht, aber man kann das lernen. Das dauert aber lang, haben die gesagt, also die SexologInnen. Und die Frage ist ja dann, warum? Warum müssen wir das lernen?
Ja.
Müssen wir das lernen, Sandra?
Hey, ich weiss, also keine Ahnung.
Ich finde, es zeigt einfach den Druck, oder?
Es spielt nicht so eine Rolle.
Genau. Ich habe mehr das Gefühl, es kommt so fest darauf an, wie eine Frau sich selber kennt, also wie ihre Präferenzen, Vorlieben, inwiefern sie sich auch spürt, oder? Und inwiefern auch, ich weiß nicht, ob man Solo-Sex, ob man den Begriff eigentlich noch sagt oder nicht, aber inwiefern sie auch selber wie, mit sich wie so verbunden ist und auch selber Sexualität gespürt und erlebt. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, es kommt fest auf das drauf an.
Ja.
Und das ist ja ein weiteres Thema, oder? Wo wir durch die Sozialisierung geprägt sind, Mädchen, oder? Dass ich meine, wenn man kleine Kinder sieht, oder, gibt es doch viel häufiger, dass irgendwie kleine Jungs an ihrem Penis irgendwie rumspielen oder berühren. Oder
und alle lachen,
Und die Leute lachen. Genau. Und bei den Mädchen, oder, ist es häufig, dass die Eltern sagen, ui, nein, das macht man nicht.
Ja,
oder
genau.
Ich weiß nicht.
Ja, ja.
Ich denke, das verändert sich auch ein bisschen. Oder? Aber das steckt schon einfach auch noch in uns drin.
Aber gerade wenn du Veränderung ansprichst, ich habe lustigerweise die Diskussion gehabt, letzte mit einer jüngeren Kollegin von mir, und sie sagt, für sie ist es absolut zentral, zum Orgasmus zu kommen, während dem Sex, weil es kann ja nicht sein, dass immer nur der Typ einen Orgasmus hat. Also, wieso quasi der Mann als Dienstleister für den weiblichen Orgasmus und das sozusagen als feministischer Akt von der Frau? Was haltest du von dieser Argumentation?
Also, wenn ich verstehe, wie der Gedanke, so wie im Sinn von, es kann ja nicht sein, wie es kann ja nicht sein, dass Frauen immer noch weniger verdienen, etc. Oder das wie auch so in mehreren Lebensbereichen. Und gleichzeitig, finde ich, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass es wie nicht kippt, oder? Aus meiner Sicht soll niemand der Dienstleister wie von der anderen Person sein, oder? Und dass es jetzt auch nicht dort überschwenkt, dass Frauen sagen, du musst einfach das machen, was mir gefällt. Ob du dann Spass daran hast, ist mir auch scheißegal. Ich will einfach den Orgasmus, oder? Ja. Also ich finde, es ist so ein bisschen zu extrem. Ich kann aber den Gedanken absolut nachvollziehen, oder? Dass Frauen sich dort auch mehr emanzipieren und nicht einfach sagen, ja, ja, Hauptsache der Mann hat seinen Spass dabei und sonst ist ja wie nicht so wichtig. Wie das früher wahrscheinlich schon häufig war. Aber ich finde, da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht zu fest kippt, oder? Dass es nicht ein Gegeneinander wird.
Und der Druck auf Männer ist, glaube ich, schon wahnsinnig gross, oder?
Ja, absolut. Und ich kann auch, also in meiner Praxis gibt es immer wieder ein paar, die kommen und wo eigentlich die Männer wie sagen, hey, das klappt irgendwie wie nicht mehr so. Also entweder die Erektion klappt nicht oder die Ejakulation kommt viel zu früh, weil schon der Druck einfach sehr gross ist. Und ich erlebe auch, das ist wahnsinnig schambehaftet, oder? Dass dann ein paar wie so sagen, ja, und wir haben halt dann noch nie mit jemandem über das geredet. Und dann kommt wie raus, meistens die Frau redet irgendwie mit Freundinnen drüber, aber der Mann mit niemandem.
Und ist es nicht, dass du als Partner jetzt einfach sagen kannst, hey, das ist doch jetzt nicht so tragisch?
Wäre schön. Und meistens ist es mit dem wie nicht gemacht, oder? Weil da wie so einfach auch Prägungen dazukommen, wie jemand funktioniert. Und das sind auch häufig dann Menschen, Männer, die wie das Thema vom Druck und von der Leistung wie auch nicht nur in diesem Bereich kennen, oder? Dass das einfach auch ein grundsätzliches Lebensthema ist, wo man natürlich dann auch angehen kann.
Loser hat besseren Sex, weil weniger Leistungsdruck.
Wer weiß?
Sorry. Also wir fassen mal kurz zusammen. Also Orgasmusjagd, Leistungsdruck führen nicht zu gutem
Sind Lustkiller.
Sex. Oder? Sind totale Lustkiller. Aber was führt denn zu gutem Sex?
Ich finde, es braucht mehr Kommunikation darüber. Also wie wir darüber reden, wie läuft es beim Arbeiten, wie läuft es in der Beziehung. Ich empfehle auch immer meinen Paar so Check-ins zu machen, regelmäßig sich austauschen, wie es läuft und dort wie auch die Sexualität zu integrieren. Also dort auch immer wieder mal darüber zu reden, hey, wo stehen wir eigentlich sexuell? Sind wir zufrieden so oder nicht? Und klar, das wird jetzt nicht jede Woche nötig sein. Aber ich habe häufig Paare, die zuhause nie über das reden. Und dann ist es ja noch schwierig. Wie soll denn das einfach mega gut laufen, wenn man wie gar nie sich darüber austauscht? Ich meine, man kann schon zeigen oder Gesten machen während dem Sex, aber es ist wie wichtig, dass das ein bisschen mehr instigmatisiert wird, dass man auch darüber redet und dass man eben nicht einfach davon ausgeht, wenn man eine gute Beziehung hat, dann muss man auch guten Sex haben. Und wenn der Sex nicht gut ist, dann hat man eine schlechte Beziehung. Weil das kann man nicht so eins zu eins umsetzen.
Das hängt nicht zusammen.
Nein, das kann man nicht so sagen. Nein. Man kann eine Beziehung haben, wo man total viel Konflikt hat, aber vielleicht den leidenschaftlichsten Sex hat, sozusagen. Und man kann eine total gute, nahe, verbundene, intime Beziehung auch haben. Und in der Sexualität sind aber vielleicht Vorlieben anders oder man redet nicht über das.
Das finde ich noch speziell, wenn du eigentlich eine gute Kommunikation hast als Paar und sehr viel Nähe, dass sie das auf dieser einen Ebene nicht geht. Kommt das oft vor?
Ich kann dir jetzt da wie nicht Zahlen oder so dazu sagen, aber ich habe ein paar, wo ich das Gefühl habe, die sind eigentlich total verbunden und sind ein gutes Team und können über ganz vieles gut reden, aber dass dort irgendwie noch so ein bisschen, vielleicht auch zum Teil veraltete Glaubenssätze sind, die sie vielleicht auch von der Familie mitbekommen haben, oder? Sexualität, da redet man nicht gross drüber, das muss einfach laufen, oder? Oder eben der Mann muss einfach die Frau glücklich machen oder weiss nicht was. Und dass dann dort schon irgendwie die Kommunikation darüber wirklich eingeschränkt ist.
Hey, gerade bei diesen Check-ins, ich habe einige Freundinnen, die machen das regelmässig, die haben Familie, langjährige Partner, Kind, die arbeiten, die schauen, wie geht es dir, wie geht es mir, was machen wir, bla bla bla. Und Sex ist wahnsinnig seltenes Thema. Warum haben wir in einer guten Beziehung, wo wir über alles reden wir nicht über Sex? Warum nicht?
Zuerst fällt mir so ein, ist dann Sex oder Sexualität auch ein Traktandum bei diesen Check-ins? Weil ich sage häufig den Paar, oder, wenn ich die Check-ins empfehle, es ist eigentlich wie eine Teamsitzung beim Arbeiten, oder? Wo das das Normalste ist. Und auf Teamsitzung beim Arbeiten tun wir wie auch die Punkte drauf, wo wir besprechen, oder? Weil wenn wir etwas nicht bei den Traktanten haben, wahrscheinlich wird es nicht besprochen, oder? Und das frage ich mich jetzt so ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Es geht einfach wie vergessen, weil es mir, wenn man es vielleicht auch nicht als so wichtig empfindet.
Ja, genau. Und ich denke schon, dort sind schon die Gründe auch, weil es ganz vielen ist es einfach unangenehm, oder? Es ist ein Thema, wo in, keine Ahnung, viele Themen können wir jetzt fängst mehr darüber reden, oder? Und das ist total schön. Auch viele frauenspezifische Themen, Menopause, Endometriose, weiss nicht was alles. Ja. Aber dort wirklich über Sexualität reden, ich finde, dort ist wie noch nicht so ganz viel passiert. Und das widerspiegelt sich dann auch wie bei der Paar, dass ich merke, ja, die reden über viele Sachen und die kennen sich auch gut. Aber das Thema ist wie nicht Teil von diesen Gesprächen. Und ich glaube, man müsste das mehr bewusst in die Gespräche reinnehmen, oder? Dass man sagt, hey, lass uns doch einmal beim nächsten Check-in auch über das reden. Oder ich habe letztens etwas gesehen, was ich eigentlich noch lässig gefunden habe und in mein Repertoire aufgenommen habe, sozusagen. Und das sind so Themenspaziergänge gewesen. Ein Paar, das sagt, wir gehen einmal spazieren, eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, und wir widmen den Spaziergang am Thema. Da kann man sagen, wir machen Thema Mental Load. Wir reden über Mental Load auf diesem Spaziergang. Mhm. Und genau so könnte man es ja vielleicht mit Sex machen. Und vielleicht ist es ja bei Sexualität genau ein bisschen einfacher, vielleicht auch, wenn man irgendwie in Bewegung ist oder wenn man sich nicht so am Tisch gegenüber hockt.
Ja, nicht muss anschauen, ja, gleich richtig
du, wie geht es jetzt dir, wenn ich das und das mache? Oder? Ja. Das ist wahrscheinlich echt schwer.
Aber sorry, ist es nicht unglaublich seltsam, dass wir mit einem Mann jetzt vielleicht könnt über Jahre zusammen sein. Mhm. Der kennt einem in- und auswendig, nackt und angelegt, hat seine Hände und seine Zunge und sein alles schon weiss ich wo gehabt. Aber wir können nicht über das reden. Mhm. Das ist doch unglaublich komisch. Warum?
Haben wir das gelernt irgendwo? Hat uns das irgendjemand mal beigebracht, oder? Ich habe gerade letztens ein Paar gehabt, wo mir erzählt hat, dass die Tochter hat gerade in der Schule haben Sexualkunde gehabt. Mhm. Und dann haben sie ganz viele Sachen gelernt anscheinend, haben die mir berichtet, wo ich noch eine Stunde war, Geschlechtskrankheiten, Genitalien, wie das jetzt alles aussieht, etc. etc. Ich habe aber meine Zweifel, ob irgend so ein Teil dort drin vorkommen ist. Also so, es kommt sicher vor, Grenzen. Wie man darf Grenzen setzen, man darf Stopp sagen, oder? Ich glaube, das ist ein grosses Thema. Aber es hat uns niemand beigebracht, über Sex zu reden. Bei ganz vielen Leuten, die heime, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ist das einfach nicht ein grosses Thema gewesen, sondern die Eltern haben wie versucht, dass Kind nicht mitbekommen von der Sexualität, oder wenn sie mal etwas mitbekommen oder reingeplatzt sind, dann wird das tabuisiert.
Oder es ist immer einfach negativ, oder?
Oder
also,
so.
Also schau, dass du nicht schwanger wirst, oder? Verhütung, Geschlechtskrankheiten, Grenzen, quasi...
Viele negative Konnotationen.
Lust wird gar nie thematisiert und für Frauen sowieso nicht.
Sowieso viel weniger, oder? Und ich glaube, das wäre wie wichtig. Nebst leider anderen Sachen, Emotionen, Emotionsregulation, das sind alles Themen, oder? Wo es eigentlich, wenn wir Eltern haben, die da total kompetent sind, bringen die uns das bei. Mhm. Aber sonst bringt es uns einfach niemand bei. Weil in der Schule, es gibt keine Fächer, die uns das beibringen.
Es ist ja noch, es ist ja heutzutage, es ist ja, hat es ja nochmal eine andere Ebene. Heute hast du ja irgendwie 10, 11, 12-Jährige, die durch Hardcore-Pornos aufgeklärt werden. Oder?
Das und niemand ordnet es aber ein, oder?
Richtig, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, oder?
Genau, weil auch dort entstehen ja komplett falsche Bilder. Mhm. Und ich finde wichtig, dort zu sagen, für Frauen und Männer. Also Männer können unglaublich lang durchheben dort, können mit vier verschiedenen Frauen Sex haben und kommen aber nicht die ganze Zeit, sondern können das wie die ganze Zeit rauszögern. Mhm. Frauen haben vielleicht nach 2 Minuten einen Orgasmus, was so in der Realität wahrscheinlich einfach selten vorkommt.
Da sind wir wieder beim Leistungsdruck,
genau,
oder?
Genau.
Wenn wir jetzt mal sagen, guter Sex ist... Gute Kommunikation, Intimität, Nähe, würde eigentlich heissen, dass du guten Sex als Paar hast, wo schon ein bisschen länger zusammen ist. Was wieder um der Meinung eigentlich widerspricht, dass der Sex am besten ist, wenn man frisch verliebt ist.
Mit der Zeit werden halt wie auch andere Sachen verbindend bei einem Paar. Sexualität ist häufig so am Anfang sehr identitätsstiftend für ein Paar. Also das verbindet wahnsinnig. Und am Anfang ist ja so wie alles neu. Und die Hormone helfen uns auch, dass alles so neu und spannend ist, oder? Und mit der Zeit werden halt wie auch andere Komponenten wichtiger, wie Vertrauen. Zum Beispiel, man baut sich gemeinsam irgendwie ein Zuhause auf, Freundeskreis, Hobbys etc. Und dann muss man wie aufpassen, dass die Sexualität dort wie nicht untergeht, oder? Mhm. Weil etwas, was ich nie mehr vergessen habe, was wir mal in einer Vorlesung wirklich an der Uni damals hatten, ist, wenn Sexualität mal wie eingeschlafen ist und gar keine Sexualität mehr rum ist, ist es einfach eine unglaubliche Arbeit, die wieder aufblühen zu lassen. Ja. Also, wieso? Mhm. Blöd gesagt, Hauptsache ein bisschen dranbleiben. Und auch wenn das nicht jede Woche ist, oder auch wenn das, es ist wichtig, dran zu bleiben, weil auch die Lust durchs Dranbleiben ein bisschen kommt. Also das ist so, sehr pragmatisch,
so,
gell?
Ja, so sechs nach Stunden Plan.
Ja, vielleicht so in die Richtung, ja.
Ja, du, vielleicht kommt die Lust wirklich beim Essen, auch bei der lauwarmen Suppe, man weiss es ja nicht. Zweite Frage. Nächste Frage.
Ja.
Kann man bei einem One-Night-Stand guten Sex haben?
Ich denke, definitiv. Aber er erfüllt wahrscheinlich andere Bedürfnisse als Sexualität in einer langjährigen Partnerschaft. Aber ich denke schon, dass es gut kann sein.
Was ist der Unterschied?
Ja, ich denke, der Unterschied ist, wie es erfüllt ein anderes Bedürfnis, oder? Vielleicht das Bedürfnis nach Abenteuer, nach einfach mal, wie soll ich sagen, loslassen, sich einen Moment hingeben, dem Neuen. Es ist sehr spannend, man fühlt sich vielleicht wahnsinnig begehrt. Was ja häufig dann alles mit der Zeit halt Komponenten sind, die ein bisschen weniger vorhanden sind, aber dafür eben andere.
Mhm. Ich glaube, etwas, ja. Etwas hat es im Fall schon das Gleiche, ja, mit einem langjährigen, sehr nahen Partner und, ja, einem One-Night-Stand. Wenn du davon ausgehst, dass Sex dann gut ist, wenn du total kannst abschalten kannst und wenn es total wurscht ist, ja, wie du bist, ob du halt mal, keine Ahnung, furzisch oder anfängst zu blüten, was in den Wechseljahren vorkommt oder so, irgendetwas. Oder? Dann gibt es genau zwei Situationen, die Situation erfüllen. Entweder du bist mit einem wirklich sehr nahen, engen Partner, wo das egal ist, oder du siehst den Typ nie mehr im Leben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das finde ich spannend. Und das hast du jetzt, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet. Was denkst du, ist guter Sex? Oder was ist für dich? Du hast ja die Orgasmus-Story erzählt von dem Pärli, den ihr im Internat hattet. Und du hast auch gesagt, Orgasmus gehört für dich nicht zwingend dazu.
Nicht zwingend, nein.
Was braucht es denn für dich?
Hey, ich bin im Fall ganz ehrlich gar nicht so anspruchsvoll. Für mich ist der gute Sex, wenn ich im Voraus nicht verkrampft das Gefühl habe, ich muss jetzt unbedingt guten Sex haben und ich muss jetzt das oder das, sondern wenn einfach man da reingeht und Sex hat. Und wenn ich nach dem Sex nicht das Gefühl habe, boah, jetzt hätte ich wirklich gescheiter im Film geschaut und ein Glas Wein getrunken.
Ja, das ist noch eine gute, wie soll ich sagen, so ein guter Anhaltspunkt. So, finde ich nachher, ja, das ist jetzt schön gewesen, das hat sich gelohnt. Dann sind wir beim Thema Sex worth having. Genau. Oder ist es eigentlich einfach ein bisschen Zeitverschwendung gewesen?
Ja.
Und wenn ja, wäre dann wie wichtig, warum? Und dann kommt man in Therapie zum Beispiel, wenn es häufig Zeitverschwendung ist.
Die Frage ist ja, wenn du sagst, dranbleiben, oder? Gibt's denn nachher nicht einfach den Sex, der gescheiter ein Glas Wein getrunken hat?
Ja, die Gefahr ist sicher gross, oder? Und ich glaube, da ist es wie auch sonst in einer Beziehung. Auch sonst in einer Beziehung braucht es ja wie, dass man immer wieder verbindende Sachen schafft, dass man Erlebnisse zusammen hat, dass man schöne Momente hat, dass man etwas Neues ausprobiert, was verbindend ist. Und ich glaube, das lässt sich wie auch auf die Sexualität übertragen. Es braucht halt dort schon auch eine gewisse Offenheit, Kreativität, weil ja, einfach dranbleiben für 40 Jahre genau gleich, da glaube ich nicht mehr, dass wir beim Sex worth having sind, oder? Dann ist es todlangweilig. Nee, ja. Aber auch dort so die Offenheit, wo halt sonst wie auch wichtig ist für Beziehungen.
Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Kann man guten Sex lernen?
Ja, absolut. Und ich glaube, das fängt eben genau bei dir selber an. Und das erlebe ich auch immer wieder. Ich tue jetzt nicht mehr zu fest ausholen. Aber dass Menschen oder Paar Teil der Paar das Gefühl haben, die andere Person sollte es doch wissen, was sie gut findet oder nicht. Oder, und nein,
oder Gedanken lesen.
Genau, oder Gedanken lesen. Und nein, wie soll sie es wissen? Und das ist einfach auch sehr unfair gegenüber der anderen Person, finde ich, wenn man sie auch ein bisschen wieder reinlaufen lässt. Mhm. Das finde ich nicht okay. Mhm. Also man muss darüber reden. Und für das muss man es zuerst selber wissen.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt überhaupt,
ich
oder?
Ich glaube schon.
Und mit dem sind wir am Ende auch. Danke vielmals für die sehr spannende Ausführung und die spannende Diskussion, Ramona.
Danke dir vielmals, vor allem auch für deine sehr spannenden Storys dazwischen.
Wenn die Hüster die hoffen, ist nicht. danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren und vor allem uns zu sagen, was denn ihr das Wichtigste findet bei gutem Sex, dann schreibt uns in den Kommentaren auf YouTube, auf den Podcast-Plattformen und auf blick.ch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke euch.